Guten Morgen. Wir sind in Lukas Kapitel 13. Unser Thema und unser Bibelabschnitt für heute hat mich an zwei Geschichten erinnert. Eins davon ist in meinem Leben, das andere habe ich in der Zeitung gelesen. Vor einigen Jahren, also etlichen Jahren, bin ich nach Chemnitz gereist für 2 Tage und wollte dann nach Hause mit dem Auto. Das war in der, ich nenne es der Vor-Navi-Zeit. Es gab keine Navis, also keine Navigatoren. Man musste sich auf eine Straßenkarte verlassen. Ich habe mich spontan entschieden, ich fahre einen anderen Weg nach Hause. Jemand hatte mir gesagt, ich fahre sonst von Chemnitz über Erfurt und dann nach oben und sie sagen, fahr über Magdeburg, das geht schneller. Und so bin ich da lang gefahren. Was ich nicht wusste ist, dass die Autobahn nicht fertig war. Und ich war sehr froh am Anfang, weil es frei war, gar kaum Verkehr. Es war schon abends dunkel. Auf einmal sah ich im Rückspiegel, merkte ich erst dann, dass alle LKWs abgefahren sind, die Ausfahrt genommen haben. Kam mir schon komisch vor. Ich bin einfach weitergefahren. Ich habe gedacht, okay, jetzt ist die Straße geht Richtung Westen. Das muss schon klappen. Nach kurzer Zeit wurde die 4-spurige Autobahn zu einer 2-spurigen Straße. Und auch nicht sehr viel weiter hat die Straße aufgehört. Du musstest nach links oder rechts. Und das Problem war, auf dem Straßenschild kannte ich keine dieser Orte. Nach rechts, weder nach rechts, nach links. Was mache ich? Also, da bin ich nach links gefahren, weil ich dachte, das ist eher Westen. Und da ist in der Nähe soll eine Stadt sein. War keine Stadt. War ein paar kleine Dörfer, aber zu der Zeit war es alles zu. Und es war erst nach einer Stunde rumfahren, habe ich eine Tankstelle gefunden, die offen hatte. Ich hatte auch keine Straßenkarte im Auto, denn ich hatte da so einen kleinen Mietwagen gehabt. Ich bin in die Tankstelle gegangen, hat die Frau gefragt. Weißt du, wie ich nach Hildesheim komme? Und sie guckt mich an und sagt, wo ist Hildesheim? Kenne ich nicht. Okay, dann fragte sie, weißt du, wie ich komme zu der Autobahn 7? Sie guckt mich an, nein, weiß ich nicht. Gut, dann habe ich sie gefragt, hat sie eine Straßenkarte, die ich benutzen kann, ohne zu kaufen? Ja, hat sie. Dann habe ich geguckt, sie hat mir gezeigt, wo wir waren. Und dann habe ich ihr gezeigt, wo die A7 ist. Und ich habe gefunden, okay, diese Straße oder was auch immer, da komme ich hin. Und sie sagte zu mir zuerst, so wie du gefahren bist, kommst du nie hin. Sehr gut, du musst umdrehen und in die andere Richtung. Und dann kommt dies und das und dann bist du da. Habe ich diesmal aufgeschrieben, damit ich es mir merken konnte. Und tatsächlich umgedreht, in andere Richtung gefahren, zurückgefahren. Ich habe es geschafft sogar bis zur A7 und dann nach Hause. Aus meiner normalerweise 4-stündigen Fahrt wurde eine 8-stündige Fahrt. kam also statt um 10, 11 Uhr abends, kam ich um 2, 3 Uhr morgens an. Ich bin also dankbar für Navis. Schon damals habe ich gelernt, es ist nicht gut, wenn du nicht unbedingt weißt, wo du hinfährst, einfach weiterzufahren. Das ist nicht gut. Und jetzt weiß ich, oder damals schon, wenn alle Lkw-Fahrer abfahren, dann musst du auch darauf achten. Denn die wissen, wo die Fernstraßen sind. Da hätte ich eigentlich wenden müssen. Heute in unserem Abschnitt in der Bibel geht es um diese Idee von einer Wende. Aber nicht von einem Auto, sondern von einem Leben, eine Lebenswende. In der Bibel wird das Umkehr oft genannt. Es gibt zwei Hauptstellen, die ich mit euch lesen möchte. Die erste Stelle ist in Lukas 13. Wollen wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 9. Gibt es einen Freiwilligen, der gerne auf Deutsch lesen möchte? Und dann bitte einen Freiwilligen auf Russisch oder Ukrainisch oder was auch immer.
Okay. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ, deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen: Meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Siloa den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Und wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte: Schon 3 Jahre lang komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde keine. Hau ihn um. Warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen.
Okay, und Russisch, wenn jemand macht?
В это время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которые вдруг Пилат смешал с жертвами. Иисус сказал им на это: Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу: Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: Вот, я 3-й год прихожу искать плода на ней, на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: Господин, оставь ее и на этот год, пока я обкопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то следующий год срубишь ее.
Danke. Hier sind eigentlich zwei Geschichten, die vielleicht nach dem ersten Eindruck wenig miteinander zu tun haben. Aber ich glaube schon, wenn man näher schaut, da sieht man Verbindungen. In den ersten 5 Versen geht es um das, was ich Schicksalsschläge nenne. Das sind Dinge, die passieren, wo man nicht unbedingt eine Ursache finden kann von den Personen selbst, die betroffen sind. irgendwelche Leute kamen zu Jesus mit diesem Bericht von diesen Galiläern. Pilatus hatte sie töten lassen, während sie geopfert haben. Wir kennen den Grund nicht. Vielleicht waren sie Anführer von irgendeinem Aufstand. Wir wissen es einfach nicht. Und die Frage ist, und es ist immer die Frage, wenn Dinge passieren, die wir nicht erklären können, warum? Was haben sie getan, um das zu verdienen? Jesus aber, es ist eigentlich die unausgesprochene Frage, was haben sie getan, damit sie das verdient haben? Und wir stellen auch selbst diese Frage. Jesus beantwortet diese Frage gar nicht. Er erwähnt noch eine Sache, die passiert ist, wo es noch, ich sag mal, komischer ist, weil da überhaupt keine Ursache ist, außer ein Turm stürzt und da Leute sich gerade drunter befinden. Und was war mit diesen 18 Leuten? Und hier habe ich an die zweite Geschichte gedacht. Es war vor einigen Jahren hier in Hildesheim. Es war ein ziemlich starker Sturm und ein Mann saß in seinem Auto vor der Polizei und wartete, glaube ich, auf seine Frau. Weil da so Wind war, er wollte nicht, dass sie mit dem Bus oder was zu Hause nach muss. Und während er in seinem Auto saß und wartete, man nimmt an, dass er vielleicht Radio hörte, was auch immer, weil er hat der Wind so stark, dass es einen Baum praktisch entwurzelte. Der Baum ist auf das Auto gefallen und der Mann war sofort tot. Da fragt man sich, warum? Warum? Was hat er getan, um das zu verdienen? Wir tun uns schwer, wenn wir keine Gründe finden für das Schlechte, was in dieser Welt passiert. Und die Frage ist, wir wollen, wenn wir alles schön in eine Erklärung packen können, dann können wir damit leben. Aber wenn es so irgendwie wahllos und scheint, dann tun wir uns schwer damit. Was hat dieser Mann getan, um sowas zu verdienen? Was haben diese Galiläer getan, um den Zorn von Pilatus ihren Tod zu verdienen? Was haben diese 18 Menschen getan, wo der Turm auf sie gestürzt ist? Oft dann, damals und auch heute, denke ich, kommt der Gedanke, sie müssen irgendwie Schlechtes in ihrem Leben gehabt haben, dass sowas passiert ist. Es muss einen Grund gegeben haben. Und Gott weiß es. Gott kennt ihr Leben. So vielleicht hatten sie irgendeine Schuld bei Gott und er hat das einfach zugelassen. Das ist der Versuch einer Erklärung. Und der Gedanke damals mindestens, ich glaube, ist heute auch oft der Fall. Dass sie gesagt haben, mir geht es gut, mir ist nichts Schlechtes passiert, also bin ich vor Gott eigentlich ganz gut dran, muss ich wohl. Sonst würde er mich auch bestrafen. Ich glaube, Jesus kannte solche Gedankengänge und will sie einfach stoppen. Und er sagt hier ganz klar, es geht nicht um Schuld von jemandem, sondern es geht von Schuld von uns allen. Wir haben alle eine Schuld. Wir sitzen alle in einem Boot und wir haben alle eins nötig. Umkehr. Umkehr. immer wieder habe ich diesen Begriff gehört und ich muss sagen, es war auch nicht so einfach immer das einzureihen, denn manchmal wird es wirklich meines Erachtens falsch verwendet. Zuerst, als ich nach Deutschland kam, waren die älteren Übersetzungen eigentlich fast überall da. Und da gab es dieser Begriff, vielleicht kennt ihr es, Buße tun. Ja? Also ich, als jemand, der gerade dabei war, Deutsch zu lernen, konnte damit nichts anfangen. Was heißt das eigentlich, Buße tun? Was würdet ihr sagen zu einem, der Deutsch lernt und sagt, was Buße tun, was heißt das? Ich habe gedacht zum Beispiel am Bußgeld. Habe damit in Verbindung gebracht. Also man hat etwas verbockt und muss dafür gerade stehen.
Im Gefängnis büßt man ja auch eine Strafe.
Man büßt eine Straße. Oder die sagen es auch, das wirst du mir büßen. Ne? Wie setzt was, ich meine, das klingt für mich irgendwie nach Zurückzahlen von einer Strafe. Oder wieder gut. Ja. Und das ist für mich eigentlich nicht der Sinn von dem Wort. Und das sage ich euch gleich. Denn was manche denken ist, okay, Buße tun heißt, du musst irgendwelche Leistungen verbringen, damit du hinkommst und sagen kannst, Gott sagen kann, okay, jetzt hast du genug geleistet. So haben manche Menschen das verstanden. Aber es ist völlig falsch, denn ich sage euch einen Grund. Und jetzt muss ich ins Griechische, weil es schwer ist zu verstehen. Ich mache das nicht so sehr, aber das Wort auf Griechisch heißt metanoeo. Das ist der Verb. Umkehren. Okay? Und das eigentlich, das Wort, das zweite Teil von dem Wort, noeo, kommt von dem Wort noeo. Das ist dein Denken, dein Gesinnung, dein Verstand. Das heißt, es geht darum, dass was in dir ist, soll grundsätzlich verändert werden, geändert werden. Okay? Eine Änderung in deinem Inneren, in deinem Denken, in deiner Haltung. Und diese Änderung wird so beschrieben in der Bibel als eine Änderung weg von einem anderen Gott, was oft sich selbst ist, man ist sich selbst, der Nächste, sagt man, hin zu einem Leben, wo Gott herrscht, wo Gott das Sagen hat. Und es ist eine Wende, wie auch beim Autofahren. Es gibt eine Richtung, die man einschlägt im Leben und man erkennt, das ist falsch, ich muss wenden. Eine andere Richtung einschlagen in meinem Herzen. Was diese Stelle betrifft, was Jesus gesagt hat, muss ich auch nochmal ein bisschen ins Ausschweifen, weil ich das so interessant fand. Es gibt in der griechischen Sprache Verbformen, die es in Deutsch nicht gibt und auch im Englischen nicht. Ja? Es gibt zum Beispiel eine Verbform, was es betont, eine einmalige Handlung. Ja? Zum Beispiel benutzt man diese Verbform in Präsenz und Vergangenheit. Zum Beispiel, Jesus ist auferstanden. Das ist eine einmalige Sache, die aber fortwährend Wirkung hat. Aber es ist einmalig. Ja? Und dann gibt es eine andere Verbform, und das ist dieses, ja, wie soll ich beschreiben, die Betonung ist nicht die einmalige Behandlung, sondern die Betonung ist eine fortsetzende Handlung, die immer wieder passiert. eine ständig, wo ständig passiert. Das beste Beispiel ist, nachdem Lazarus auferstanden war, steht es, dass die Leute kamen zu Jesus und Lazarus aus Jerusalem hinaus dahin. Und wenn du sagst nur, die Leute kamen von Jerusalem zu Lazarus, zu Bethanien, wo sie waren, dann trifft das nicht, was das war, dieses also manche Übersetzungsversuchen des, sie strömten ständig dahin. Die Idee ist, es ist eine Handlung, die sich einfach wiederholt und es kommt und kommt und kommt. Das passiert. Ja, nicht auf einen Punkt, sondern auf eine Linie. Warum sage ich das? Diese eine, er ist auferstanden, dieses gingen hin, das ist ein ständig. Warum sage ich das? Weil in dieser Übersetzung dieses Wort Umkehr zweimal auftaucht. Als Verb. Und einmal ist es benutzt als das eine, eine einmalige Handlung. Einmal ist es benutzt als etwas, was kontinuierlich immer wieder passiert. Und so ist die Umkehr eigentlich. Die Umkehr ist auf der einen Seite, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir an Jesus glauben, dann geben wir ihm unser Leben, dann nehmen wir sein Geschenk an von Vergebung und Erlösung. Und wir kehren um. Aber dann gibt es das ist einmalig, wir waren im Dunkelheit, jetzt sind wir im Licht, diese einmalige. Aber dann gibt es auch im Leben mit Jesus eine immer wiederkehrende Umkehr. Das heißt, wenn ich erkenne, dass etwas in meinem Leben falsch ist, dann muss ich mich davon abwenden. Das muss weg. Und das Neue, um dahin zu kommen, wo Jesus ist. Gordon MacDonald sprach von einem Lebensprozess der Umkehr. Das passiert immer wieder. Immer wieder erkennen wir neu, oh, da habe ich falsche Denkweise. Ich muss das ändern. Und diese Umkehr, und deshalb habe ich Probleme mit diesem Buße tun, diese Umkehr hat nichts mit Wiedergutmachung zu tun, sondern eine Veränderung innerlich, die sich dann nach außen wirkt. Und wir sehen dann in dem zweiten Teil die Sache. Da ist ein Feigenbaum und bringt keine Frucht. Und Jesus macht klar, diese Umkehr wird einfach Frucht bringen. Ja? Es wird die Folgen haben in deinem Leben, in meinem Leben. Aber wir sollen uns nicht konzentrieren auf diese Frucht bringen, sondern auf die meine innere Haltung zu Gott, mein Leben mit ihm im Herzen. Und das wächst daraus. Und Jesus sagt ganz klar, eine Umkehr ohne Frucht ist eigentlich keine Umkehr. Diese Frucht von Liebe, von Freundlichkeit, von meiner Achtung für andere Menschen. Für die Liebe für andere Menschen. Das gehört dazu. Und dann kommt unsere zweite Geschichte für heute. Ich will das nicht alles eingehen, das wird zu lange dauern, aber das finde ich schon sehr wichtig. Weil Menschen oft denken, Umkehr hat mit Menschen zu tun, die schlimm sind, die viel Schlimmes getan haben. Lesen wir mal diese zweite Stelle. Lukas 13, 10 bis 17. Deutsch und Russisch, wer lesen möchte. Noch eine Freiwillige fürs Vorlesen.
Okay. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und fing an, Gott zu preisen. Doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt 6 Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Auch diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen.
Okay, Russisch? Oder ukrainisch? Dieser Synagogenvorsteher war wahrscheinlich ein guter Mensch, würden die Leute sagen. Angesehen wahrscheinlich im Ort. Aber er hat ein Problem mit dieser Frau. Oder was Jesus mit dieser Frau gemacht hat. Er hatte ein völlig falsches Verständnis von dem Sabbatgebot. Und dieses falsche Verständnis führte dazu, dass er eigentlich von ihm ausgegangen wäre, wäre sie nicht geheilt. Er hat gesagt, komm morgen wieder. Er meint, das Sabbatgebot einhalten zu wollen, aber Jesus sagt, mach klar, dass es nicht geht. Denn wie ist es so, dass er seine Tiere hilft, die ja Wasser brauchen, aber eine Frau, die krank ist und gebunden, will er nicht helfen. In seinem Wunsch, diese Vorschriften zu halten, verstieß er eigentlich gegen die 2 wichtigsten Gebote, die Jesus immer wieder oder gesagt hatte. Das ist das Gebot, dass man Gott lieben soll mit allem, was man hat, und nur das den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Einstellung zeigt, wie es immer wieder passieren kann unter uns Menschen, dass wir versuchen, unsere Stellung vor Gott durch irgendwelche Vorschriften oder Verhalten oder was auch immer zu bewerten. Weil ich das tue, stehe ich vor Gott gut. Das hat nichts mit Gott zu tun. Das ist mehr meine Leistung, was ich tue. Am Anfang der Geschichte haben wir eine Denkweise gesehen, die gesagt hat, wenn andere Schlimmes passiert, haben sie Schuld, mir ist nichts Schlimmes passiert, mir geht's gut vor Gott. Hier ist es, ich tue alles richtig, mir geht's gut, ich stehe gut vor Gott. Aber zu den Menschen am Anfang und zu dem Menschen, zu diesem Vorsteher in dieser Geschichte, sagt, wir haben alle nötig, umzukehren. Er auch. Was lernen wir für uns aus dieser Geschichte? Wir haben einen Griff, Jesus benutzt dieses Griff sehr oft, Reich Gottes oder Himmelreich. Sehr oft. Und das heißt einfach, dass jeder von uns hat ein Reich, wisst ihr das? Ja? Wir haben alle ein Reich. Und wir wollen nicht, dass andere dieses Reich die Grenzen übertreten. Du merkst es da. Wie würdest du reagieren, wenn jemand einfach deine Tasche holt und einfach anfängt darin zu wühlen? Da hättest du deine Probleme. Das ist dein Reich, das ist meins. Das geht nicht. Wir haben alle unser Reich. Aber Jesus will, dass wir praktisch unser Reich unter sein Reich stellen. Und das ist auch Umkehr. Dass wir loslassen von dem eigenen Reich, um in seinem Reich als Bürger zu sein. Und das ist wirklich Umkehr. Und wir lernen als Bürger in seinem Reich mit ihm als König, was das bedeutet eigentlich. Und er zeigt uns, wie er uns verändern will. Und das ist alles auch ein Prozess der Umkehr. Ich weiß nicht, ob diese Idee von dieser Art von Umkehr neu ist oder nicht. Ich wollte, dass wir einfach ein bisschen Austausch haben, dass wir dieses Mal jetzt wieder eine Gesprächsgruppe haben und uns austauschen über zwei Fragen. Wenn du den Begriff Umkehr hörst, woran denkst du? Wann hast du in deinem Leben Umkehr getan? Und zweitens, wie würdest du den Herzenszustand von dem Synagogenvorsteher beschreiben? Und wann sind wir in der Gefahr, auch dass unser Herz so wird? Okay? Vielleicht können wir zwei Gruppen für die Ukrainer bilden und dann ein, zwei für die Deutschen, vielleicht sogar eine Englisch. Und die, okay, im Gebetsraum dann, oder? Okay. Okay, zwei Gruppen und dann habt ihr 10 Minuten, können wir das besprechen.